Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Ist das eine Steel Drum?
Yes. Das einzige Akustikelement, das akustische Musikinstrument, das im 21. Jahrhundert erfunden wurde.
Ah.
Denk mal drüber nach, dir fällt kein anderes ein.
Nee.
Christian war nämlich auch richtig super schlau. Der meinte, was mit dem Keyboard? Kein Akustikinstrument.
Ja, ist doch ein elektronisches.
Mandoline. Gerd, herzlich willkommen zur 100. Ausgabe des Goodcast.
Mein Name ist Martin Gerz. Sie kennen mich vielleicht aus Radiosendungen wie Flux FM super früh. Und ja, heute ist alles anders, weil du wirst interviewt von mir.
So sieht's aus. Ich habe für diese Folge, für die 100. Folge, den besten Gast eingeladen, der mir eingefallen ist. Mich selber. Ich habe einen Kumpel gehabt, sehr lange. Cool. Der hat im Ingenieurbüro gearbeitet. Und der hat immer, wenn es einen richtig kniffligen Fall gab, jemand angerufen hat, gesagt, Herr so und so, wir haben hier ein richtiges Problem. Er hat gesagt, ich schicke unseren besten Mann, mich selbst.
Sehr gut. Pass auf, dann lass doch mal gleich, wie die alten Lateiner sagen, in medias res gehen. Meine Lateinlehrerin hat das immer gesagt, ich war aber schlecht in Latein, von daher. Das ist das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist. Nimm es doch mal mit an den Anfang. Ja? Also saßt du morgens irgendwann mal eines schönen Sommertages, hast dir Marmelade aufs Brötchen geschmiert und dachtest dir so am Frühstückstisch, da müsste man doch mal so einen Podcast machen, der die ganzen Geschichten von kleinen und großen Helden und Heldinnen erzählt. Wo liegt der Ursprung vom Goodcast eigentlich?
Genauso war's.
Quatsch, erzähl doch nicht.
Ja, doch. War genauso. Ich saß da bei einem Marmeladenbrötchen.
Kirschmarmelade.
Ah, ja. Damals. Oh Gott. Gute Frage. Ich habe eine Lücke in meinem Gedächtnis. Mhm. Ich weiß, wie ich die ersten Folgen aufgenommen habe.
Ja.
Ich weiß auch, wie wir die Party, warst du damals da zu der Party, die wir gemacht haben?
Es gab eine Party und ich war nicht eingeladen. Jetzt kommt alles raus, ne? 2019 ist ja schon ganz schön lange her.
Keine Party.
Okay.
Keine Party. Nee, wir haben eine Party gemacht. Das muss vor 2019 gewesen sein. Ich denke eher 2017 oder 16 wird das gewesen. Nein, stimmt, du hast recht, das war 2019. Hast du recherchiert?
Ja, ist das mein Job oder ist das mein Job? Also den Goodcast in dieser Form gibt es seit 2019 und davor gab es ja schon mal den Goodcast, aber das war irgendwie was anderes. Da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz eingehen oder lassen wir das ganze Thema weg.
Nee, sage ich dir, können wir gleich drauf eingehen. Der Goodcast war damals tatsächlich der erste Podcast, der sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt hat. Es gab vorher niemanden, der Social Entrepreneurs irgendeine Art von Stimme gegeben hätte als Podcast. Gab es einfach nicht. Und da ich mir ganz gerne Lücken suche, die ich dann ausfülle, dachte ich nehme die. Ist gut.
Ich finde ja auch dieses Wort total schwierig auszusprechen. Ich meine, du arbeitest Lücke? Auch in der Branche. Nein. Du arbeitest auch in der Branche und sagst bestimmt 10-mal am Tag Social Entrepreneur.
Social Entrepreneur.
Ja? Social Entrepreneur. Ich find das relativ schwer auszusprechen.
Ja, es gibt ja noch das, kennst du den Cent e.V.? Das ist das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Nee, es gab einfach niemanden, der es gemacht hat. Und da draußen gibt es einfach einen Haufen geile Dudes und Dudettes, die viel gutes Zeug machen und die viel zu wenig gehört werden. Und das Problem ist, in unserer Blase werden sie irgendwie alle gehört, aber darüber hinaus nicht.
Was ist deine Blase? Das muss man den Hörern da draußen ja vielleicht auch mal erzählen.
Alles, was mit Social Entrepreneurship, Non-Profits, Stiftungen zu tun hat, ursprünglich, inzwischen fasse ich es ein bisschen größer, es ist alles, was Menschen Gutes tun. Hm. Das kann sehr viel breiter sein. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel auch mit Niklas Schenk und mit Damian Böselager gesprochen, beides Politiker, in unterschiedlichen Kontexten. Der eine Europapolitiker, der andere Lokalpolitiker hier in Berlin. Tun die was Gutes? Aus meiner Perspektive ja. Und der eine setzt sich sehr für Demokratie ein, der andere, beide setzen sich für Demokratie ein, aber der eine mehr noch für europäische Demokratie und der andere für den lokalen Wohnungsmarkt in Berlin.
Mhm. Woher kommt dein Interesse an oder daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
Gute Frage.
Muss ja auch irgendwo einen Ursprung haben.
Gute Frage. Also eine ehrliche Antwort darauf.
Ja.
Willst du eine ehrliche Antwort?
Ne, pass auf. Du gibst mir erst die ehrliche Antwort, dann die, wo du denkst, das klingt ganz gut und dann entscheiden wir beide, welche wahr ist.
Wir machen das so, ich tausche nur die Reihenfolge.
Okay.
Ja, weil das in mir drin schlummert. Das ist mir echt ein
Herzensanliegen.
Mhm. Ja. Nee, ehrliche Antwort ist, Ich glaube, es gibt einen Haufen Probleme, die lösbar sind und die aber im ehesten in so einen sozialen Bereich reinfallen. Also viele Bildungsprobleme, glaube ich, sind lösbar. Viele Probleme, was Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit angeht, die sind eigentlich lösbar. Ich komme, aber das ist nur für mich eine Antwort darauf. Ich komme weniger aus dieser sehr sozialen Ecke, sondern vielmehr aus der Lösbarkeitsecke. Also wenn ich mir angucke, was wir mit unseren Unternehmen die letzten Jahre gemacht haben, war das immer so, dass ich dachte, geil, das lässt sich lösen. Ich habe gerade eben ein Gespräch gehabt mit einer Person, der habe ich erzählt, was wir machen. Und dann hat die mich angeguckt mit großen Augen und meinte so, das ist ja krass. Und ich so, ja, ist ein lösbares Problem und hilft vielen Menschen. Ich glaube, das reizt mich daran. Gar nicht dieses, bei Social Entrepreneurship, gar nicht dieses Social, das finde ich geil, sondern Entrepreneurship. Und wenn die Leute mit was Unternehmerischem auch noch was Gutes tun, also was kann es Besseres geben? Das ist voll geil. Lösen Probleme für eine gute Sache.
Ja, das klingt absolut richtig. Wann bist du das erste Mal Vater geworden?
2011.
Hat sich da der Blick auf die Welt irgendwie geändert?
Mm-mm.
Warum
nee.
Nicht? Ich hätte jetzt gesagt, so, ja, total.
Nee, weil wir da ganz generell in dieses ganze Thema einfach, also wir, meine Lebensgefährtin Sarah und ich, einfach anders reingestolpert sind. Wir sind eigentlich Entrepreneure. Das heißt, wir haben vorher Startups gegründet und haben das erste sagenhaft gut gegen Baum gefahren. Und dann haben wir es nochmal probiert und dann ist eine Stiftung auf uns zugekommen. Siehst du, bei dieser Problemlösungsthematik. Und die Stiftung hat gesagt, ey, das, was ihr da macht, das ist ja total cool, aber guckt euch doch mal an, ob ihr das nicht irgendwie gemeinnützig und gut machen könnt. So sehen wir in dieses Thema. Aber das war kein, ich muss diesen Planeten zu einer besseren Welt für unser Kind machen. Nee, das war es nicht.
Okay. Ja, ich hätte gedacht, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt.
Das wäre eine herzerwärmende gute Geschichte.
Total.
Ich habe mein Kind das erste Mal am Arm gehabt und dachte, das ist meine Erfüllung.
So, und jetzt sind wir bei Folge Nummer 100 vom Goodcast. Wie fühlt sich dieser Meilenstein an? Ist das einfach nur eine weitere Folge oder bist du schon so ein bisschen stolz, dass da jetzt dreistellig ist, der Podcast?
Voll stolz. Ja, richtig krass. Weil, also der Goodcast hat ja echt bewegte Zeiten hinter sich. Die erste Staffel habe ich gemacht, ich glaube, das waren 10 oder 12 Folgen. Da war das ein absolutes Novum, dass jemand einen Podcast zu diesem Thema macht. Und dann ist ja der Goodcast übergegangen zum Bundesverband Deutscher Startups, Bundesverband Deutsche Stiftung, nicht ja. Startups, Bundesverband Deutscher Stiftung. Und da habe ich es weitergemacht in einem total anderen Kontext, mit einem viel größeren Stiftungsschwerpunkt. Und dann hat er lange brach gelegen,
ja.
Dass dort eben festhing und der Bundesverband wusste nicht so richtig weiter, wie damit, wie weiter damit. Und dann bin ich auf sie zugegangen, habe gesagt, ich hätte es gerne wieder, ich würde es gerne weitermachen. Das war ziemlich genau vor 1,5 Jahren. Und dann war das ein längerer Prozess, längere Phase. Es war gar nicht klar, dass das irgendwann mal 100 Folgen werden. Stand wirklich so in den Sternen, wie man so schön sagt.
Ja.
Und dann habe ich letztes Jahr wieder angefangen und habe das im zweiwöchentlichen Rhythmus gemacht. Und dann kam jemand daher und hat gesagt, mach mal wöchentlich. Kannst dich erinnern?
Ja.
Ich glaube, du warst es. Und seitdem hat das sich richtig beschleunigt. Das ist wirklich krass. Also Dank auch, muss man auch sagen an der Stelle, Dank auch an Christian, mit dem ich ja alle 2 Wochen die Good News mache. Weil du weißt es selber wahrscheinlich aus leidiger Erfahrung, Interviewgäste und Gästinnen zu finden, ist echt ein Thema. Da geht viel Zeit rein an Vorbereitung. Ja, ist krass, fühlt sich gut an.
Absolut. Haben die 100 Folgen deinen Blick auf die Welt romantisiert oder eher so die Hoffnung aufs Gute sterben lassen?
Weder noch.
Wo stehst du da gerade?
Weder noch.
Ja?
Gar nicht.
Also so ganz neutral?
Nö, romantisiert gar nicht. Ich meine, dazu passiert einfach viel zu viel Scheiße da draußen.
Ja,
müssen
klar.
Ja echt nur die Tageszeitung aufschlagen oder das Internet oder TikTok. Nee, romantisiert überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass da viel Platz ist, für viele Menschen noch mehr Gutes zu tun. Was war die zweite Option? Romantisiert, oder?
Hoffnung aufs Gute quasi sterben lassen.
Nö, auch nicht.
Nee.
Nö. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das ganz viele echt lösbare Probleme sind. Und deswegen gehe ich da total neutral ran. Ich rede voll gerne mit den Menschen. Ich finde das total spannend. Ich habe jetzt gerade in letzter Vergangenheit 2 Podcasts gehabt. Einer ist gerade rausgekommen. Gestern mit Matthias Scheffelmeier und ich komme dieser Wahrheit, warum Menschen bestimmte Dinge tun, habe ich das Gefühl, weil ich es auch so häufig diese Frage gestellt habe, ein ganz kleines Stückchen näher und das lässt mich hoffen. Das lässt mich wirklich hoffen.
Das lässt meine Hoffnung. Ist das die große Frage im Hintergrund?
Ja, voll.
So dein Purpose, so da, das will ich wissen,
ja.
So das ist der Stein der Weisen?
Ja, Mann, stell dir vor, wir würden für all diese Menschen, die etwas Gutes tun, rausfinden, warum die es machen und dann könnten wir das zusammen prügeln und könnten das einmal schütteln und würden irgendwie andere Menschen überzeugen können, etwas ähnlich Gutes zu tun, nur weil wir wissen, was der Stein des Anstoßes war.
Ja.
Das wäre total großartig. Und es ist so krass, ich kriege häufig im Nachgang zu den Gesprächen dann Feedback und ich habe es in jüngster Vergangenheit jetzt zweimal gehabt, dass Leute zu mir meinten, ey, das war was, was ich vorher noch nie jemandem erzählt habe. Und das explizit in diesem Zusammenhang. Also wirklich, warum tust du das? Und dann nochmal nachgefragt, warum? Weil das, was du eben gesagt hast, so beliebige Antwort, aber dann die zweite Frage, warum?
Ja, das ist ja nun auch eine Frage, mit der man sich nicht jeden Tag irgendwie auseinandersetzt, mit dem, warum tut man etwas. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es schon ein bisschen Nachhaken braucht, um da wirklich an den Kern zu kommen.
Ja, naja, es gibt die Hoffnung nicht auf. Das ist ganz im Gegenteil. Ich schöpfe da sehr viel Hoffnung drauf, dass da auch immer wieder neue Leute dazukommen.
Warum machst du das?
Weil ich gerne wissen möchte, also aus zwei Gründen, das kann ich wirklich klar beantworten. Das eine ist, ich interessiere mich ernsthaft für andere Menschen. Das ist nicht so ein, viele Leute haben, die geben vor, ein Interesse an anderen Menschen zu haben. Und mich interessiert es wirklich. Mich interessiert ernsthaft, was da für ein Mensch vor mir sitzt und was er für eine Geschichte hat. Ich habe ein tieferes Interesse daran. Und das zweite ist, ich möchte gerne wissen, warum sie etwas Gutes tun. Das ist eine Frage, die mich echt umtreibt, weil die meisten Menschen, mit denen ich rede, die könnten mehr Geld verdienen. Sofort aus dem Stegreif. Die müssten sich nur woanders bewerben. Das sind so hochtalentierte, sehr gut ausgebildete Menschen. Die müssten sich nicht aufopfern, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten für ein Scheißgehalt oder für ein durchschnittliches Gehalt. Es gibt irgendetwas, was sie antreibt. Und das zu finden, ich will nicht sagen, das ist eine Lebensaufgabe, aber zumindest eine Aufgabe für diesen Podcast.
Angefangen hat das ja als reiner Interview-Podcast, ne? Wir haben es gerade schon angesprochen, relativ schwierig, Menschen ranzukriegen. Du hattest da zum Beispiel ganz am Anfang Ise Bosch da oder Sausan Schäbli von der SPD.
Ja.
Wie war das zum Start? Du hast ja da quasi einen neuen Podcast gehabt, ein unbeschriebenes Blatt, kennt kein Mensch. Wie hast du es geschafft, am Anfang so große GesprächspartnerInnen ranzubekommen?
Ich glaube, die Folgen, die du da gerade zitierst, ich suche das und offensichtlich liegt die Information irgendwie oben links in meinem Gehirn, weil ich jetzt so angestrengt nach oben links gucke. Ich glaube, das sind schon Folgen gewesen, die wir mit dem Bundesverband der Deutschen Stiftung gemacht haben.
Das ist korrekt.
Da wäre die trockene Antwort drauf, die haben die akquiriert. Aber
also, with a little help from my friends. Yeah, okay.
Aber ich hatte in der ersten Staffel, hatte ich Leute wie Felix Oldenburg, Joanna Breidenbach, Matthias Scheffelmeier, mit dem ich jetzt mit sehr langem Abstand wiedergesprochen habe. Wer war das? Susanna Krüger war da, glaube ich, mit bei. Also auch wirklich Leute, die ja heute alle noch aktiv sind in unterschiedlichen Feldern. Die habe ich einfach gefragt. Ich habe einfach gesagt, so, lass mal quatschen. Lass mal reden.
Wie ist das, wenn man jemanden zum zweiten Mal zu Gast hat? Eigentlich zum gleichen Thema?
Wenn der Abstand groß genug ist, super spannend. Wie ist das, wenn man die Leute zum zweiten Mal zu Gast hat? Naja, ich würde sagen, es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Das eine ist, manche Geschichten sind nicht auserzählt und dann kannst du nochmal gut nachhaken. Gibt auch ein paar, die hätte ich gerne noch ein zweites Mal. Mit denen würde ich jetzt gerne sofort nochmal reden. Und dann mit Matthias, dem habe ich 2019 geredet. Da sind ja jetzt irgendwie 6 Jahre ins Land gegangen. Der macht inzwischen krass, ja, was völlig anderes. Und das ist krass, mit ihm zu reden.
Ja, wenn du dir die Folgen aus 2019 anhörst, würdest du irgendwas von Anfang an anders machen, gleich die Brille bei Vielmann kaufen? Also von den Fragen vielleicht her, vom Aufbau her, irgendeine Rubrik einbauen, die dir jetzt so als voll gute Idee reinkommt, zum Beispiel, dass du immer eine Runde Halligalli mit denen spielst oder Uno oder sowas?
Geil. Gute Ideen.
Ja, danke schön.
Aber was hat das mit der Brille von Fehmarn auf sich?
Nee, das war jetzt einfach so ganz spontan.
Unser neuer Werbepartner, Fehmarn.
Ja, man kann diesen Podcast auch kaufen. Nee, erzähl mal. Also.
Nee, ich habe immer wieder überlegt, Rubriken zu machen und ich habe mich in der Gesprächsführung, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich meine, du hast mit Bikers Paradise auch, glaube ich, demnächst die 100. Folge vor dir.
Ja, ganz genau. Also ein schöner Fahrradpodcast übrigens, ja.
Ich habe mich dann immer nicht mehr so richtig frei gefühlt in der Moderation.
Mhm.
Ich finde, das ist ja die größte Herausforderung, sich von dem, was die Leute sagen, inspirieren zu lassen, ohne den eigenen Fahrplan zu verlieren und quasi einem Gespräch logisch zu folgen. Wenn du dann weißt, ja, okay, ey, jetzt müsste ich im Übrigen folgende Rubrik hier machen.
Okay. So eine neue Rubrik.
Nee, ich habe mich einfach nicht mehr so richtig frei damit gefühlt.
Na, die große Kunst ist es ja auch, nicht ein Interview zu führen, sondern ein Gespräch zu führen, oder?
Das hast du gut gesagt, ja.
Das ist, das A und O. Aber das ist ja auch die Chemie zwischen den Leuten. Ne? Das geht nicht immer. Manchmal musst du deine Fragen knallhart runterrackern und kannst dann ein bisschen nachfragen und dann wirkt es wie ein Gespräch. Ja, ist doch so. Ne?
Und was ich dich noch fragen wollte. Ich versteh total, was du meinst. Ich habe das wirklich eher selten, dass das passiert. weil ich ja das weniger in einem beruflichen Kontext mache, sondern sehr in einem interessierten Kontext. Und die Leute, mit denen ich rede, die suche ich mir aus.
Ja.
Weißt du? Also ich habe vor kurzem das erste englischsprachige Interview geführt. Da war es so. Da war es explizit so, dass ich Fragen stellen musste, die im Skript standen, weil mein Gehirn zu langsam war, um dem zu folgen, was er sagt, um darauf aufbauend die nächsten Fragen zu stellen.
Ah ja, in der Antwort gleichzeitig nochmal ein bisschen ja. Die Frage überfliegen, funktioniert das jetzt alles, und dann hat man schon wieder den Kern irgendwie verpasst. Ja, das kenne ich.
Hat nicht gut funktioniert.
Gibt es einen Interviewpartner vielleicht, wo du dir das Interview ganz anders ausgemalt hast oder wo das Gespräch so in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als es eigentlich sollte?
Ja, gibt's aber. Meinst du im negativen Sinne oder im positiven?
Beides ist mir total egal.
Ja. Ich habe so ein Gespräch im negativen Sinne. Ich will nicht zitieren, wer es war, wirklich nicht. Aber das war ein Gespräch, das ich mit Christian zusammengeführt habe als Interview. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast. Mir ist es völlig aus der Hand gerutscht. Es war richtig krass. Ich konnte dabei zugucken, wie das wie so ein glitschiges Etwas mir völlig von der Handfläche rutscht. Und ich bin auch nicht wieder reingekommen.
Hast du es retten können?
Am Ende hat Christian gemacht.
Christian hat es gerettet.
Ich war nicht, wahrscheinlich hätte ich es abbrechen müssen. Es war richtig schlimm. Es hat mich völlig aus den Latschen gehauen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jemand ein Interview so für sich selber kapert.
Aha.
Und im positiven Sinne habe ich das ganz häufig, weil ich zwar immer sehr viele Fragen habe und viele Rubriken, also gedanklich auch vorbereitet habe, und in der Regel es nicht nutze. Ich stelle nie Fragen, die auf dem Zettel stehen. Das heißt, hat sich irgendwie so ergeben. Ich finde, dass wenn du dir genug Gedanken machst, dass du die richtige Frage für einen Einstieg hast, also dass du die Leute am Anfang gleich kriegst mit der richtigen Frage.
Das haben wir übrigens versemmelt eben.
Ja. Wollen wir nochmal anfangen?
Nee, der Einstieg war total kacke. Wir hätten da aber was ganz anderes machen müssen.
Nee, wenn du sie hast mit einer richtig guten Frage, dann ergibt sich das Gespräch von selber.
Ja, genau. Große Kunst. Aber man lernt ja auch immer dazu, und innerhalb von 100 Folgen hast du ja auch jede Menge dazu gelernt. Ich meine, du bist ja jetzt kein gelernter Journalist oder Interview-Journalist, ne? Von daher.
Das ist ja kein geschützter Beruf.
Natürlich. Nö. Natürlich. Zu Ausbildungsberuf musst du 3 Jahre lernen, sowas.
Kann sich nicht jeder Journalist nennen? Ich dachte, das wäre so.
Das
Redakteur bin ich auch. So. Redakteur bin ich auch. Influencer.
Das ist geil. Also deine Visitenkarte ist vollgeschrieben. Das ist
ein A4-Blatt.
So, und dann, als 2019 vorbei war, kam ja bekanntlicherweise 2020. Da gab es ein paar Updates, ne? Du hast ein optisches Update gemacht hier. Ich sehe auch gerade die Leuchtreklame hinter dir. Goodcast ist gelb geworden. Die 2 O's sind zum Smiley mutiert. Dann gab es modernere Musik. Und dann hast du ja auch noch die Good News mit Christian zusammen gemacht.
Ja.
Wie ist denn das entstanden? Also generell aus einem Interesse heraus, sag ich mal, konstruktiven Journalismus anzuschieben und gute Nachrichten zu verbreiten?
Würdest du es als konstruktiven Journalismus bezeichnen, weil das wäre wirklich Balsam für unsere gebeutelte Seele?
Ja, würde ich.
Also, nochmal Grüße raus an Christian. Ey, der konstruktiver Journalismus. 2 Gründe. Ein wirklich technischer Grund, und den Tipp hast du mir damals gegeben. In der Regel ist es so, dass HörerInnen wollen, dass es in einem regelmäßigen Rhythmus kommt, und der
Verlässlichkeit,
und der sollte im besten Fall wöchentlich sein.
Ja.
Jetzt ist aber so, dass diese Interviews auf wöchentlicher Basis sich kaum durchführen lassen. Also ich wüsste nicht, wie ich das anstellen soll, jede Woche die Person ranzuholen, zumal ich sehr großen Wert darauf lege, dass ich persönlich face-to-face den Leuten gegenüber sitze.
Ja, das ist auch nochmal was ganz anderes als jetzt über Riverside oder Zoom oder Google Meet oder was es noch so alles gibt, ne? Das ist nett und eine Notlösung, aber ist so richtig geil ist das nicht.
Du kriegst Connect nicht her zu den Leuten. Also ich könnte, selbst wenn ich es im Nachgang höre, die Interviews, die ich remote gemacht habe, waren nicht schlecht, das will ich nicht sagen. Sie waren einfach anders, komplett anders.
Ja,
es war okay. Sehr sachlich, sehr geradeaus. Also das ist der technische Hintergrund, der praktische, der nicht ganz so technische Hintergrund, sondern der eher emotionale Grund ist, dass wir einfach genervt davon waren, dass es nur scheiß Nachrichten gibt. Und wir dann überlegt haben und dachten so, hey geil, lass uns doch einfach jede Woche 2 Nachrichten, jeder bringt 2 gute Nachrichten mit. Und wir haben uns da, glaube ich, auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene ganz gut gefunden, weil wir uns in der Art, wie wir beide sind, einfach ergänzen.
Ja, total. Das kann ich unterstreichen.
Wenn da zweimal ich sitzen würde, wäre es eher scheiße. Und bei 2-mal Christian wäre es auch nicht ganz so super. Muss ja vorsichtig sein, weil er hört das ja unter Umständen. Aber wir ergänzen uns auf eine ganz gute Art und Weise.
Ja, wo ist denn Christian jetzt? Warum ist er nicht hier? Ich meine, hier ist noch ein Platz frei. Aber ein Mikrofon fehlt. Vielleicht liegt es daran.
Das ist es.
Ah, okay.
Das ist es.
Siehst du? Du hast mal ein Interview unter dem Hochbett deiner Tochter gemacht, ja?
Mit Pavel.
Warum ist das passiert? Erste Frage.
Ja. Weil es der beste schallisolierte Raum war, den ich finden konnte. Und dieser Raum hier besetzt war.
Okay. Welche verrückten Aufnahmesituationen gab es dann sonst noch so? Oder gab es hier nur immer diesen Raum?
Also so richtig verrückte Aufnahmesituationen habe ich nicht. Ich bin ab und zu draußen. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich führe die Interviews am liebsten mit den Leuten face-to-face. Hm. Das heißt, ich fahre schon manchmal raus, dann schleppe ich eben diese ganze Technik an und baue das alles auf. Richtig verrückte Aufnahmesituation habe ich nicht gehabt. Ich habe Situationen gehabt, wo ich mich hinterher verdammt geärgert habe, dass ich es nicht besser im Griff hatte. Eine, wir hatten vorhin schon Susanna Krüger, die war damals auch bei Save the Children. Da habe ich das Interview bei ihr im Büro geführt und habe hinterher festgestellt, ich habe es in der Aufnahme nicht gehört, dass über mir eine Uhr hing. Und die hat die ganze Zeit getickert. Die ganze Zeit, es war auch scheißegal, welches Mikro du angeschaltet hast, ob ihr es an war oder meins, du hast es die ganze Zeit gehört. Aber sonst, ne, so verrückte Aufnahmesituationen habe ich nicht. Doch, ich habe mal in einem richtig krassen Büro gesessen. Ich hab,
inwiefern krass?
Bei Harald Christ gesessen. Harald Christ, der ist dadurch gerade bekannt geworden oder Ende letzten Jahres, dass der aus der FDP ausgetreten ist. Mhm. Sehr wohlhabender, gut situierter Mann, der aber, deswegen habe ich mit ihm gesprochen, eine Stiftung aufgemacht hat und sich sehr engagiert jetzt für Demokratie. Toller Mensch. Und ich saß in einem Büro, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Es war ein riesen Raum, ein riesen Saal.
Zeichne mal ein Bild.
Ein riesen Saal, große, hohe Fenster zum Kudamm hin geöffnet. Mhm. Wir beide, es gab eine Ledercouch, so eine moderne, ich weiß nicht, es gibt dieses spezielle Einrichtungsmobiliar, dazu der passende Sessel. Der Raum war in meiner Erinnerung 10, 15 Meter tief und jetzt kommt's mit Deckengemälde. Mhm. Ich habe noch ein Foto davon. Es war wirklich, war völlig Banane. Aber wie du dir vorstellen kannst, total ungünstig, weil es mega Gehalt hat.
Ja, gut. Dank modernster Technik kann man ja mittlerweile hier AI-mäßig, ja, KI-gestützt sowas noch retten. Ne? Aber vor ein paar Jahren war das ja komplett unmöglich. Ne?
Aber ich bin rein in den Raum, habe geguckt nach da. Mist.
Ja, als ich heute hergefahren bin, ich meine, super Wetter, ne? Sonnenschein, fast 20 Grad, blauer Himmel, dachte ich mir, eigentlich hätten wir uns auch auf dem Tempelhofer Feld treffen können und hätten da den 100. Podcast aufgenommen, wäre auch total schön gewesen.
Wahrscheinlich, da würde ich mich auf deine Expertenmeinung verlassen. Ich weiß immer nicht, wie geil die Menschen das finden, wenn sie das hören und sie haben die ganze Zeit diese Hintergrundgeräusche im Ohr.
Hm. Ja gut, wenn du es jetzt an einem Wasserfall machen würdest, dann müssen oder alle pinkeln, ist blöd.
Vom Sägewerk.
Ist auch blöd, ja.
Oder, weißt du, was ein echt guter Ort gewesen wäre? Die stillgelegte Brücke der A100.
Ja.
Da ist gerade ordentlich ruhig.
Ja, das stimmt. Aber ich bin da letztens mal drüber gefahren. Also nicht über die Brücke, sondern da so vorher abgefahren. Das war an einem Sonntag. Das war total easy. Ich hätte gedacht, da ist total das Verkehrschaos. Aber ich glaube, unter einem Wochentag ist es viel, viel schlimmer.
Hm. Ja.
Naja, egal. Wo würdest du denn gerne mal aufnehmen? Also Tempelhofer Feld und Bad Sägewerk sind jetzt erstmal raus.
Wo würde ich gerne aufnehmen?
Nee, also
mir fällt aber gerade ein, weißt du, wo ich auch mal aufgenommen habe? Das war auch spektakulär. Ich habe mit Christian eine Folge im Bundestag aufgezeichnet und da gibt es einen Meetingraum, das waren damals noch die, als sie noch im Bundestag saßen, von der FDP, und der hieß das Aquarium. Und das war krass.
Also ein großer Glaskasten.
Ey, riesiger Glaskasten mit Blick direkt auf den Bundestag. Haben wir viele Fotos gemacht, Christian und ich, war sehr lustig.
Wie war da die Audiosituation?
War okay.
Nee, ich dachte jetzt vielleicht an irgendein berühmtes Tonstudio. Hier in Berlin haben wir die Hansa-Studios zum Beispiel, wo Depeche Mode und David Bowie und sowas aufgenommen haben. So etwas in der Art. Oder hier vom Pavian-Käfig da im Zoo oder so.
Was für ein Käfig?
Ja, kann doch sein. Ich lasse hier meine Gedanken nur frei laufen.
Nö, ich bin hier, ich mag das Setting hier sehr gerne. Ich mag diese Mikrofone sehr gerne.
Hm. Ja, die sind gut.
Ich liebe diese Mikrofone. Ich finde es geil, dass ich einen kurzen Weg zum Klo habe und so Kaffeemaschine. Nee, mir fällt kein guter Ort ein.
Wenn jetzt Leute zum Interview hierher kommen, was machst du da als erstes? Also Hände schütteln, guten Tag sagen, klar, was kommt dann? Ein Getränk anbieten? Oder setzt du dich erstmal hier auf die Couch und ihr redet so, ein bisschen warm werden? Hast du da auch Angst, vielleicht schon zu viel auszuquetschen und die Leute sagen es dann im Interview nicht mehr?
Nee, habe ich wirklich nicht. Aber du hast recht, es ist viel Vorgespräch. Es ist schon gut, wenn die Leute Zeit mitbringen.
Ja, wirklich gut. Und dann locker werden, ne?
Ja, dass du auch anfängst so zu vipen. Irgendwie nicht vapen.
Viben. Mit einem B.
Viben. Zu viben.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
bisschen falsch schon gehabt, dass ich im Nachgang noch Dinge eingesprochen habe mit den Personen. Dass ich meinte, so, ey, es tut mir echt leid, ich stelle dir die Frage jetzt nochmal, ich drücke nochmal auf den Knopf, bitte sag genau das nochmal. Ich flicke es irgendwo rein. Aber diese halbe Stunde vorher, die ist unter Umständen echt entscheidend. Ich hab letztes Jahr eine total verrückte Situation gehabt mit Friederike Behrens von der Deutschen Postcode-Lotterie. Die kam, weil es irgendjemand falsch geplant hatte, kam die eine Stunde zu früh. Und das war richtig gut. Das war das beste Vorgespräch, was ich jemals hatte. Weil sie hatte eine Stunde Zeit, sie war auch nicht verplant und konnte sich super gut drauf einlassen. Und ich hatte die Möglichkeit, richtig in ein Gespräch mit ihr einzutauchen. Und daraus hat sich ein ganz guter persönlicher Draht ergeben, auch im Nachgang. Wir haben danach noch weiter geredet und haben uns dann mal zum Essen getroffen, mal hier getroffen, mal da getroffen. Und das war wirklich toll. So würde ich mir immer wünschen. Die Leute sollten einfach immer eine Stunde zu früh kommen.
Deutsche Postcode Lotterie, ist das wo Kai Pflaume rumfährt und dann so riesen Schecks verteilt?
Wirklich großartiger Fördermittelgeber. Großartig, wirklich, kein Scheiß. Ich würde so weit gehen, die gehören mit zu den Besten. Wissen die meisten nicht, das ist jetzt der persönliche Werbeblock für die Deutsche Postcode Lotterie. die sind die drittgrößte private Fördermittelinstitution der Welt. Das ist unglaublich. Ich glaube, die aktuelle Zahl für dieses Jahr sind irgendwas zwischen 90 und 95 Millionen Euro, was sie rausgeben an Fördermitteln. Unglaublich. Riesig.
Also für
gemeinnützige Organisation.
Das wollte ich sagen.
Ja.
Schön, dass du es auch sagst. Welche Rolle spielt denn Berlin eigentlich in deinem Leben?
Boah, die Frage erwischt mich echt aus dem Kalten. Ich frage mich, wo du damit hin willst.
Ja, da wirst du sehen, zum Podcast.
Welche Frage spielt? Ich habe bis auf mein Studium immer in Berlin gewohnt. Ich habe in mehreren Stadtteilen gewohnt und Berlin hat mit Sicherheit viele Vorteile. Aber auch den einen oder anderen Nachteil.
Du bist hier geboren?
Willst du das wirklich aufreißen, das Thema? Ist das als nächstes die Frage, ob ich ein Berliner bin oder nicht?
No.
Ich bin woanders geboren. Ja, ja.
Wo denn?
Ich bin Jena geboren.
Ach, gucke an.
Aber ich habe immer hier gewohnt. Und jetzt kommt die Frage, bin ich Berliner, ja oder nein?
Ja. Also ja.
Ja, klar.
Okay.
Und diese ganzen Kritiker und Kritikerinnen, die da draußen sind, sagen, nee, man muss hier geboren sein.
In der fünften Generation.
Den möchte ich an der Stelle widersprechen. Ich habe nur 3 Tage woanders gewohnt.
Quatsch.
3 Tage.
Aber du hast woanders studiert.
Ja, aber bevor ich woanders studiert habe, habe ich nur 3 Tage woanders gewohnt.
Ach so.
So.
Okay. Würdest du gerne mal woanders leben?
Why not?
Wo? Berge, Küste, dazwischen.
Ich surfe echt gerne, deswegen würde es mich tendenziell immer mehr ans Wasser ziehen. Und Berge sind nicht mein Ding.
Du surfst? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre.
Sieht man das nicht? Guck dir diesen athletischen Körper an.
Ah ja, und die Surfermatte oben. Ne?
Pass auf, ich zeig dir was.
Ah, ein tätowiertes Surfbrett mit einem Stuhl, der einen Apfel auf der Sitzfläche hat, ein Gesicht hat, 4 gelbe Socken, ein Ara ist da noch drauf, kein Hyazinth-Ara, sondern so ein gelber. Und dann ist da noch ein Hai mit einer lustigen Mütze drauf.
Yes.
Schön.
Ja.
Sehr schön. Also
meine Tätowiererin sagt immer mit Stolz, das ist das Dümmste, was sie jemals tätowiert hat.
Jetzt reißen wir so viele persönliche Themen auf, aber es ist okay. Wieso surfen und warum wusste ich das nicht?
Weil wir damit erst angefangen haben, als wir 2022 mit unserem Wohnmobil durch die Gegend gefahren sind.
Ah, okay.
Deswegen, und wieso surfen? Weil es aus meiner Perspektive A, ein mega nachhaltiger Sport ist. Brauchst nicht viel, du brauchst einfach nur dieses Brett und gehst ins Wasser. Brauchst keine Ausrüstung.
Ja, eine Welle noch, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, ein Teil davon. Du kannst es eben nicht selber beeinflussen. Das finde ich total spannend. Du sitzt da und im Zweifelsfall passiert halt nichts.
Kriegst du nur einen Sonnenbrand, das war's.
Und ich liebe es, das ist so geil. Und es ist immer wieder eine Herausforderung an die eigene Resilienz. Es ist, da rauszukommen ist das eine und wieder zurückzukommen ist ganz anderes. Ich liebe es echt. Also deswegen tendenziell mehr.
Aber ist ja voll geil, dass du, ich nenne, nicht negativ gemeint, im gehobenen Alter... Ja, du bist keine 20 mehr, ne?
So, wieso?
Ne? Dass du da noch ein tolles Hobby für dich entdeckst. Also was ganz Neues, was du vorher noch nie in deinem Leben gemacht hast. Und das du anscheinend auch kannst, sonst würdest du dir das ja nicht tätowieren lassen.
Die Tätowierung hatte ich schon vorher.
Ach Quatsch.
Ja, die Tätowierung hatte ich schon vorher.
Ja.
Tätowierung geht auf unseren Sohn Magnus zurück. Der hat eine ganz starke so Fettschminke-Allergie. Und der musste sich 2019 waren wir in einem Familienhotel und alle Kinder hatten Fettschminke und er konnte nicht, weil er halt jedes Mal übelst die Pusteln kriegt. Und dann hat er sich was auf den Arm malen lassen. Nämlich damals einen Stuhl, einen blauen Stuhl mit gelben Socken und einem Apfel drauf.
Ah.
Dann haben wir ihn gefragt, warum. Und er meinte, weil ich es kann.
Na gut. Fair enough. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu dieser ganzen Berlin-Kiste. Meinst du, der Standort Berlin hat den Goodcast begünstigt?
Ja.
Ja, also weil wenn du jetzt, sag ich mal, in Jena sein würdest oder was weiß ich, in Gröningen, da interessiert das doch jemanden im Bundestag nicht, dass du einen Goodcast hast, einen Podcast, der eben so etwas macht.
Ja.
Also du hast doch mit Berlin automatisch so ein bisschen mehr Zugriff, oder?
Voll. Stimmt. Also kann ich dir einfach nur recht geben. Ist so. Es ist so, dass ich in der Zwischenzeit auch angefangen habe, wirklich Fahrtwege auf mich zu nehmen. Also ich fahre zum Beispiel nächste Woche, ich überlege gerade, das Interview kommt dann später, deswegen ist das jetzt wie ein Spoiler, in die Lamsbräu-Brauerei.
Ach, gestern habe ich noch so ein Lamsbräu getrunken.
Cheers! Da fahre ich extra hin, nach Neumarkt in der Oberpfalz, um mit dem Geschäftsführer zu reden, weil eben Face-to-Face und so weiter und so weiter. Aber ja, die meisten sind in Berlin, viele sind in Berlin. Ich habe auch ein paar Interviews in Hamburg geführt, ich habe ein Interview geführt in München, aber das ist wie so ein Epizentrum.
Naja, voll. Bleiben wir doch ein bisschen bei der persönlichen Kiste, ne? Also wir haben jetzt gelernt, du surfst gerne, du lässt dich gerne tätowieren. Ist das eine Sucht oder was ist das?
Weiß nicht, war gestern tätowieren, habe mir zwei neue machen lassen.
Quatsch, wo?
Auf dem Arm.
Was?
Hier hinten, naja, ich müsste mich jetzt echt ausziehen. Also, warte.
Wir sind doch unter uns. Und die Kameras. Und die ja, Kameras, okay.
Ich habe diesen Song im Ohr, diesen Lamour. du wirst dich so sehr über diese Tätowierung freuen, wenn du es gleich siehst. Warte. Siehst du das?
Das Croissant?
Ja.
Das ist ja geil. Also, das ist ein Comic-Croissant mit einem Schnauzbart, mit einem Glas Rotwein und einem Baguette in der Hand. Das ist toll.
Und auf dem Moment, das ziehe ich jetzt nicht aus, ist eine Espresso-Tasse.
Ah.
Also, ob es eine Sucht ist, kannst du jetzt selber bewerten.
Es ist eine Sucht.
Ja.
Und so quatschige Sachen ist auch genau dein Ding, oder? Aber das ist vielleicht der Gegenpol, ne? Zu den eigentlich ja ernsten, wir retten gemeinsam die Welt-Themen, oder?
Ja. Es ist. Da darfst du echt den Spaß an der Sache nicht verlieren. Das ist schon echt ein hartes Gewerbe für alle, die damit irgendwie zu tun haben.
Also ich meinte eben, wir bleiben bei den personalisierten Fragen. Du warst mal passionierter Läufer. Wie sieht's denn damit aus?
Hab gerade wieder angefangen.
Ach Quatsch.
Ja, ist eine richtige Leidensgeschichte, ist es wirklich.
Erzähl.
Ich bin 2022, bin ich Ultramarathon gelaufen, also sehr, sehr lange Strecken.
Bedeutet?
62 Kilometer.
Mhm.
Ich habe, das war eine der weniger glücklichen Episoden, mal einen Versuch angetreten mit unserem gemeinsamen Freund Sven von Berlin nach Gröning zu laufen. Da ist mir bei Kilometer 100 einfach alles in mir zusammengefallen. Aber ich bin wirklich sehr viel gelaufen. Und wenn du einmal in deinem Leben das Gefühl hattest, dass du laufen kannst ohne Grenzen, also selbst, dass du so bei 40 Kilometern immer noch sagst, ist mir egal, ich laufe immer weiter. Und es geht auch einfach, weil du es kannst.
Also laufen als Joggen oder als Gehen?
Als Joggen.
Okay.
Als Joggen. Dann wird es unglaublich schwer, wenn du raus bist, da wieder reinzukommen, weil dieses Gefühl von Freiheit, Dutzende von Kilometern am Stück durch den Wald laufen zu können, das hast du ja immer wie so eine schöne Karotte vor deiner Nase hängen. Und jetzt habe ich gerade wieder angefangen, ich laufe gerade 6 Kilometer, danach fühle ich mich so alt, wie ich bin. Richtig krass, aber ich fange jetzt gerade wieder an, weil mir fehlt dieses Gefühl, mir fehlt dieses krasse Gefühl, laufen zu können ohne Grenzen. Ich liebe das. Bestes Gefühl.
Hast du ein Ziel oder willst du jetzt erstmal dich langsam rantasten und gucken, wenn Muscle Memory wieder kickt, dass der Körper automatisch wieder weiß, wie man 100 Kilometer joggt?
Ich würde schon ganz gerne nächstes Jahr wieder den Schweriner Seentrail machen. Das sind 62 Kilometer.
Mhm.
Unwahrscheinlich, dass ich das schaffe.
Aber du warst ja wirklich sehr ambitioniert dabei, ne? Warst ja jeden Tag.
Ja.
So mehr oder weniger, ne? Ja, aber schön, dass sich das da wieder hingebracht hat. Ich meine, ab und zu mal ein bisschen Pause ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Manchmal sind halt andere Sachen im Leben wichtiger und dann kann man halt mal so ein Hobby wieder starten.
Ja, ich würde dir recht geben und trotzdem ist es unglaublich schwer, aus dieser Phase rauszukommen.
Ey, das finde ich auch. Ich bin ja passionierter Rennradfahrer und wenn ich mal 2 Wochen nicht gefahren bin oder sowas, denke ich so, oder ich spiele gerne Basketball, so auch im Verein. Und wenn ich damals 2-3 Wochen nicht da war, frage ich mich, brauche ich das noch in meinem Leben? So, und dabei, wenn du dann das mal wieder angefangen hast, so, dann läuft das von alleine und denkst dir so, ja, geilste, überhaupt.
Ja, stimmt.
So, in Sachen Musik warst du ja auch mal ganz ambitioniert. Wie steht's denn da?
Schlagzeug verkauft.
Ach Quatsch.
Können wir ein paar positive Themen aufrollen? Ich hab's Schlagzeug verkauft. Ich hab's wirklich verkauft, weil Ich habe wirklich gern Schlagzeug gespielt. Ich habe es echt geliebt. Und dann hatte ich so eine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, passt gerade nicht. Und wenn ich irgendwann wieder Bock drauf habe, kaufe ich ein neues.
Ja, klar.
Und ich hatte auch, ich habe ja mit meinem Freund Torfin, ich weiß gar nicht, welches das Jahr war, 2019, irgendwo in dem Dreh, als Vorband von
Deine Freunde.
Nein, Mann, wie heißt er? Der Schauspieler, der Oh Boy gemacht hat. Tom Schilling.
Ah.
Als Vorband von Tom Schilling gespielt. Und das war schon ein echt prägendes Erlebnis, mal vor 1000 Leuten zu spielen.
Mhm.
Und dann hat es mich hinterher irgendwie verlassen, weil ich dachte,
ich habe alles erreicht.
Jetzt. Das war's. Besser wird's nicht. Es hat nie für die Reflexion gereicht, dass die nicht für uns da waren. Kein einziger. Ja, doch, du warst damals auch dabei.
Nee.
Warst du nicht?
Nee. Wusstest du gar nicht, dass Tom Schilling eine Band hat?
Tom Schilling and the Jazz Kids.
Ja, ja.
Tom stimmt. Schilling and the Jazz Kids. Ja, das war schön. Das war schön.
Wo geht der nächste Urlaub hin?
Toskana, eine Woche noch.
Ich war letztens da. Und? Wie, noch eine Woche hier und dann geht's los?
Ja, so Osterferien. Wir sind ja an Ferien gebunden.
Ach ja, Kinder.
Ja. Toskana, nee, das wird gut, aber im Sommer französische Atlantikküste.
Wow, geil. Sehr schön. Du warst ja mit deinem Sohn mal, ich glaube, in Indien?
In Kenia und in Indien, ja.
Eine ganze Weile. Wie hat euch das geprägt? Also hat das die Beziehung irgendwie verändert oder war das auf und auf? Wir machen das zusammen und dann ist auch wieder gut?
Ich weiß nicht, ob das unsere Beziehung verändert hat. Auf jeden Fall guckt unsere große Tochter mit Neid drauf.
Naja, klar.
Und das hat auf jeden Fall meinen Blick auf die Welt verändert. Das auf jeden Fall. Also wenn du einmal siehst, wie erbärmlich Menschen zum Teil leben und wie gut es uns geht, da kann ich an der Stelle mal das Interview mit Thorsten Schreiber oder das mit Fritz Sitte empfehlen. Fritz Sitte, der von Südafrika bis nach Nordafrika durchgelaufen ist, als ultra, ultra, super, mega Marathon. oder Thorsten Schreiber, der viel in Subsahara-Afrika gearbeitet hat. Das macht was mit dir, wenn du das gesehen hast und wenn du siehst, wie dort mit Müll umgegangen wird.
Mhm. Als Familie habt ihr ja auch einen mega geilen Roadtrip gemacht. Wo ging es damals noch hin?
Wir sind Frankreich, Spanien, Portugal, Spanien, Frankreich.
Ja. Damals habt ihr auch einen Podcast gemacht. Ne?
Ja.
Wie ist denn nochmal irgendwas mit Pupsen?
Pluto, Pups und Palm.
Ja. Wie hat die Reise und vielleicht auch der Podcast im Speziellen euch geprägt? Ich meine, das ist ja auch schon etwas sehr Intimes, so ein Safe Space zu haben und da auch wirklich miteinander und übereinander zu reden.
Die Reise hat uns auf jeden Fall geprägt. Also unsere beiden mittleren Kinder haben echt ein krasses Verhältnis zueinander aufgebaut, im positiven Sinne. Eine positive Beziehung, die haben ein richtig enges Verhältnis miteinander, sehr wohlwollend. Das hat auf jeden Fall was verändert. Und es ist total schön, durch Europa zu fahren und sich das alles anzugucken. Wirklich. Ich liebe es, das Reisen mit dem Wohnmobil. Für viele Leute ist es ja, du stellst dich auf einen Platz und dann stehst du da und dann wartest du irgendwie, dass du auf den nächsten weiterreist. Aber wenn du das anders für dich verstehst, dass du auch mehr auf dieses Freistehen, also du stellst dich einfach irgendwo hin. Wir waren, letztes Jahr haben wir 3 Tage mitten in Paris gestanden, im Botschaftsviertel, 10 Minuten vom Eiffelturm entfernt. Das ist total geil. Du gehst raus, es ist, als würdest du in Paris wohnen.
Mal schnell nach Paris gezogen für 3 Tage.
Ja, für 3 Tage. Es war wirklich, schön. Wirklich cool. Wir sind abends mit unserer großen Tochter, die meinte, ich will jetzt noch den Eiffelturm sehen. 10 Minuten zum Eiffelturm gelaufen, haben uns die Show angeguckt. Das hat schon was gemacht. Der Podcast, das war eine schöne Sache. Es ist auch geil, sich das jetzt ab und zu anzuhören. Es war aber irgendwie auch Stress. So Produktion ist immer Stress.
Ja, klar. Ja, natürlich. Ich
leugne das nicht.
Aber es ist ja trotzdem, also erstmal für eure Familie ein schönes Zeitzeugnis.
Ne? Ja.
Ich schätze, die Kinder werden sich das auch in 10 Jahren mal anhören und so denken, so, oh ja, das war schon cool, weil das
ich hoffe es.
Frischt ja auch Erinnerungen nochmal ganz anders auf, oder?
Ja, ich überlege gerade. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so. Wir probieren das auch immer mal wieder. Aber 5 Personen auf einen Punkt zu bringen mit guter Laune und das dann auch eine halbe Stunde aufrechtzuerhalten, ist auch echt Arbeit. Das ist eine andere Form von Podcasten. Es ist wirklich. Aber ich wäre gar nicht negativ. Ich komme nur so ins Grübeln. Ich habe überhaupt nicht mit der Frage gerechnet, deswegen denke ich gerade so drüber nach. Mhm. Was richtig geil ist, ist, dass Mathilda, unsere große Tochter, hat im Rahmen dieser Reise einen Podcast, eine Folge selber gemacht für den europäischen Wettbewerb.
Mhm.
Und das fand ich ziemlich spektakulär. Die hat unterwegs in jedem Land mit einer Person gesprochen, hat immer die gleichen Fragen gestellt. Und dann haben wir über eine Plattform ausgeschrieben, dass jemand die Europahymne, Freude schöner Götterfunken, auf dem Klavier improvisiert, haben das als Musik drunter gelegt. Das ist sehr schön geworden.
Was ist denn so der große Unterschied, seine eigene Familie zu interviewen und dann so internationale Politikstars und so etwas?
Die einen nehme ich ernst, die anderen nicht.
Und wir können uns jetzt aussuchen, wer was ist oder was?
Ja, es ist, ich habe das bei der Familie, hast du es einfach echt weniger in der Hand.
Ja.
Das ist wirklich, das ist...
Hast da gibt es keine Spielregeln,
das oder? Ich will gar nicht wissen, wie oft wir bei bestimmten Folgen abgesetzt haben, wieder angesetzt haben, wieder von vorne angefangen haben. Also komm, wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal, noch ein einziges Mal. Das würde ja in so einem Rahmen hier überhaupt nicht funktionieren.
Du hast ja innerhalb des Goodcasts extrem viele Leute, Themen, Ideen, Lösungen kennengelernt. Hast du da etwas für dein Leben gelernt? Also wirklich so dieses, ich habe da was für mein Leben gelernt.
Das ist lustig. Kennst du das, dass Leute manchmal auf eine Frage antworten mit gute Frage?
Er
wollte es gerade intuitiv eben sagen, gute Frage. Gute Frage. Und meine Antwort darauf ist dann immer, ja, ist mein Job.
Ja, ist mein Job.
Ja, gute Frage, danke. Habe ich was gelernt? Ich lerne am laufenden Meter Dinge. Es ist wirklich, ich kann von jeder Person, mit der ich rede, kann ich etwas mitnehmen. Meinst du, ob ich was gefunden habe, wie die ultimative Weisheit?
Nee, da bist du ja noch auf der Suche, das haben wir schon geklärt.
Du meinst mehr, was ganz praktisch, was ich an praktischen Dingen gelernt habe?
Zum Beispiel.
Also die meisten arbeiten echt zu viel.
Gut, das ist eine traurige Wahrheit, ja.
Lass mich ganz kurz nachdenken. Ich habe von Matthias, habe ich jetzt gerade nochmal was mitgenommen, das stimmt. Die meisten, wenn sie etwas gründen als Social Entrepreneur und neu anfangen, achten die nicht auf die Basics?
Das bedeutet?
Buchhaltung. So richtig so furztrocken. Ja. Die achten einfach nicht auf die Basics. Die stürzen sich in irgendwas rein. Ich habe das Interview, ich hatte den jetzt vorhin schon mit Thorsten Schreiber, hat mich krass inspiriert, weil sein Blick einfach ein ganz anderer auf die Welt ist, dadurch, dass er eben in Subsahara-Afrika unterwegs war. Ich weiß nicht, ob du Annalena von Hohenberg von Hate Aid kennst. Mhm. Die Hate Aid engagiert sich gegen Hate Speech im Internet. Riesenthema. Mhm. Boah, krass enervierendes Thema auch. Von der habe ich einige Dinge ganz praktisch gelernt, was für Wörter man zum Beispiel nicht benutzen sollte. Ist einer der Fälle, wo wir hinterher noch was aufgenommen haben. Mhm. Da hat sie mich nach dem Interview hat sie mich darauf hingewiesen und meinte, du hast hier ein Wort gesagt, das sollte man eigentlich nicht mehr verwenden.
Das wäre?
Sag ich nicht nochmal, wäre ja blöd.
Ja, aber wir müssen alle dazu lernen.
Altparteien.
Altparteien sagt man nicht mehr.
Okay. Nee, sagt man nicht, ist mir wirklich massiv negativ konnotiert. Ja. Und dann haben wir es hinterher nochmal eingesprochen. Nee, ich nehme aus jeder Folge immer was mit. Schon so, es ist verrückt jetzt, wo du die Frage gestellt hast. Es sammelt sich zusammen und mir würde zu jeder Folge was einfallen. Wow, die Folge mit Raoul Krauthausen zum Beispiel, da habe ich echt Tränen in den Augen gehabt zwischendurch, weil mir nicht klar war, es hört sich richtig beschissen an und es tut mir leid und ich schäme mich selber für diese Aussage, aber mir war nicht klar, in welchem Umfang Menschen mit Behinderung diskriminiert werden im Alltag. Es war mir einfach nicht klar. Und das, was ich in dem Interview mitgenommen habe, ist, dass es ganz häufig so eine temporäre Awareness für das Thema gibt. Redest halt mit den Menschen und sagst, ja.
Ja, jetzt boah, ist ja Global Disability Summit hier in Berlin. Ja, und da ist das auf einmal in den Nachrichten. Und
hast und nur einen Tag später denkst du über nichts mehr nach.
Ja.
Und das war echt krass. Ja, ich nehme aus jedem Interview was mit. So tolle Menschen alle.
Es gibt ja diesen Claim, ja, der Podcast, der wirkt. Goodcast. Wie soll der Podcast denn am besten falls wirken?
Ja, ich benutze den Claim ja nicht mehr.
Ach so. Oh. Ja, da hat meine Recherche 2019 aufgehört.
Nee, aber ich beantworte die Frage trotzdem gerne. Im besten Fall inspiriert er Menschen, selber was Gutes zu tun. Mhm. Das wäre optimal. Wenn Leute für sich anerkennen, dass sie einfach wahrscheinlich zum Großteil mittelalte, weiße, zentraleuropäische Dudets und Dudes sind, die alle Michael Fritz von Viva Con Agua, der sagt immer so schön, sie sind alle maximal privilegiert. Und wenn das mehr Leute für sich raffen würden, dass das genau der Fall ist, dass es eben nicht darum geht, noch den letzten Euro irgendwo rauszuquetschen oder nicht das nächste Auto zu kaufen oder eine größere Wohnung zu haben, sich den nächsten scheiß Fleece-Pullover zu kaufen von einer Marke, die du nicht recyceln kannst, die nächste Sonnenbrille, obwohl ich schon 10 habe, dass es nicht darum geht, wie ein Idiot durchs Leben zu laufen, als würde nichts passieren, das wäre mir echt ein großes Anliegen. Das wäre mir wirklich ein großes Anliegen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun. Also das beste Beispiel ist der Obdachlose. Man muss denen kein Geld geben. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber keiner von uns bricht sich einen ab, einem Obdachlosen Tee zu kaufen und ihm den hinzustellen. Und da fängt es an. Und wenn das dieser Podcast schaffen würde, dass Menschen diesen Blick einfach öffnen und für sich verstehen, es gibt mehr als mein eigenes Dasein und mir geht's verdammt nochmal richtig gut, Das wäre echt eine gute Sache.
Aber das kann ich ja auch so als Außenwahrnehmung auf jeden Fall sagen. Ich finde schon, dass der Goodcast als Steigbügelhalter wahrgenommen wird, um sich selber inspirieren zu lassen, um Sachen zu machen, im Kleinen, im Großen, wie auch immer, oder zu spenden oder was weiß ich. Aber hast du auch Geschichten von Hörern, Hörerinnen bekommen, Feedback, die so in diese Richtung vielleicht gehen? Also hast du Storys auf Lager, wo jemand geschrieben hat, ey, das hat mich so inspiriert, ich mache jetzt auch das und das und das?
Ehrliche Antwort, nein. Also nicht, dass jemand unmittelbar in Aktion gekommen ist. Vielmehr, dass die Leute mir zunehmen. Das ist echt eine Entwicklung der letzten Monate. Also seitdem wir angefangen haben, diesen Rhythmus umzustellen, dass die Leute wirklich feststellen, dass es das gibt, dass mir auch Leute sagen, dass sie es gut finden, dass sie es gut gemacht finden und dass mir immer wieder gespiegelt wird, dass es einzelne Gesprächsbereiche gibt, die sie total spannend finden. Also einzelne Personen, die sie dann ganz explizit im Kopf behalten. Aber dass jemand gekommen wäre und gesagt hätte, ey, ich habe das gehört und deswegen habe ich gestern 1 Million Euro gespendet.
Ja, hätte ja sein
Leider
können.
Nein.
Ja, ich habe hier in der Postcode-Lotterie gewonnen und das Geld sofort gespendet.
Bitte.
Was war denn so der denkwürdigste Moment so in 100 Folgen Goodcast? Ja, es ist geil, ne? Diese Jubiläumsfolgen haben immer diese bescheuerten Fragen. Was war der denkwürdigste Moment aller Zeiten im Goodcast?
Ja, ich probiere keine politische Antwort zu finden, weil eine politische Antwort wäre, jeder einzelne meiner Gesprächspartner und Gesprächspartner war ein denkwürdiger Moment. Ein richtig denkwürdiger Moment. Ich probiere gerade so ein richtiges Highlight. Ich habe das eben schon gesagt. Ich glaube, so ein richtig denkwürdiger Moment war wirklich das Gespräch, das ich mit Raoul Krauthausen hatte. Das habe ich so selten gehabt, dass mich was so tief berührt für mich selber. Das war schon echt krass. Und ich hatte jetzt gerade, ich glaube, ich habe das vorhin schon erzählt. In dem Zusammenhang habe ich es nicht erzählt. Ich hatte gerade von zwei Menschen, die ich im Interview hatte, das hat mich echt, dabei habe ich mich, kennst du das, wenn dich jemand lobt und eigentlich, man fühlt sich so ganz schräg damit, dieses Lob anzunehmen?
Nein.
Okay, ehrliche Antwort. haben Leute nach dem Gespräch zu mir gesagt, ey Jus, du machst das richtig gut und ich habe mir Dinge, du hast mir Dinge entlockt, die ich so noch nie öffentlich gesagt habe.
Na, das ist ein super Lob.
Ja. Ja, und das war echt krass. Das war wirklich so, dass ich dachte, wow, denkwürdiger Moment.
Ja, geil.
Ja.
Was passiert mit dem Goodcast in naher Zukunft? Also was passiert jetzt in den nächsten paar Folgen? 101, 102, 103?
Gute Frage.
Schon geplant?
Ja, klar. Wir sind durchgeplant, glaube ich.
Gib mal einen Sneak Peek.
Also wir sind durchgeplant. Wie lange seid ihr vorgeplant immer?
2, 3, maximal 4, 5 Wochen.
Okay, wir sind durchgeplant, vorproduziert oder durchgeplant?
Geplant und 2 Wochen im Voraus produziert.
Okay, wir sind durchgeplant bis Oktober diesen Jahres.
Dieses Jahres.
Ja, bis Oktober 27. Was kommt? Ich habe thematisch angefangen, dir das Feld einfach größer zu machen. Ist jetzt nicht so super naheliegend, mit einer Brauerei zu reden.
Naja, nu.
Ja, aber es gibt einfach viele Menschen, die wirklich geilen Scheiß machen da draußen. Und das in ganz unterschiedlichen Themenfeldern und Industrien. Und das Feld größer zu machen, das wird auf jeden Fall ein Ding für den Goodcast werden.
Das ist ja cool.
Und ich fremdel damit noch ein ganz kleines bisschen, aber ich denke, dass ich dazu übergehen werde, englischsprachige Interviews zu führen, weil viele gute Menschen auch außerhalb von Deutschland sitzen. Glücklicherweise.
Ja, ja, selbstverständlich. Machst du das mit simultan übersetzen oder müssen dann alle Leute einfach Englisch können und diesen Podcast hören?
Exakt, das ist meine Erwartungshaltung.
Okay, gut.
Ja, super inklusiv.
Wie sind deine Pläne für die Zukunft? Also sagen wir mal Folge 200, Folge 1000.
Oh, so weit habe ich nicht gedacht.
Ist auch okay, wer macht das schon? Ja.
Ich würde schon... Also so ein Podcast, wir haben da im Vorgespräch beide drüber gesprochen, so ein Podcast ist ja immer eine Abwägungssache zwischen, ich rede mit Leuten, die viel Reichweite haben, weil ich selber auf diese Reichweite angewiesen bin und ich rede aber auch mit Leuten, die Reichweite nicht haben, einfach weil sie tolle Gesprächspartnerinnen sind. Und ich würde gerne eine Plattform haben, um noch mehr Leuten, die Reichweite nicht mitbringen, diese Plattform zu geben. Das fände ich richtig toll.
Dafür also muss man aber selber erstmal Reichweite aufbauen. Ja.
Warum nicht mit einer Krankenschwester reden?
Ja, absolut.
Ganz im Ernst. Oder mit einem Klempner. Klempnerin, wie auch immer. Krankenschwester, Krankenpfleger ist auch scheiße. Das fände ich echt toll. Also die Frage, die, glaube ich, ansteht, ist, wie kriege ich dann noch mehr Reichweite drauf? Wenn das jetzt gerade jemand hört und ein Geheimrezept hat.
Ja, darauf sind alle Podcasts irgendwie angewiesen. Immer diese Reichweite, ist sehr schrecklich. Zum Abschluss, was möchtest du deinen HörerInnen sagen, die den Goodcast jetzt in den letzten 100 Folgen unterstützt haben?
Danke.
Na gut.
Fettes Dankeschön. Und ein Shoutout ist vielen Leuten zu erzählen, dass es das gibt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist diese Geschichten von diesen ganzen Menschen, mit denen ich rede, dass sie erzählt werden, das ist eine, aber irgendjemand muss auch hören. Und je mehr Leute es hören, desto besser. Nicht nur für diesen Podcast und nicht nur für die Menschen, die das hören, sondern eben auch für die Menschen, mit denen ich rede. Also es wäre ziemlich cool, wenn ihr einfach noch mehr Menschen davon erzählt.
Sagt es weiter, hier abonnieren drücken, Glocke drücken und alles Mögliche. Ne?
Glocke, ja, liken, Herzen, vielen Menschen davon erzählen.
Julius, dann auf die nächsten 100, wa? Welchen Song wünschst du dir für das Ende dieser Folge, dieses Podcasts?
Das kommt jetzt aber überraschend.
Ja komm, wer muss es fragen, ne?
Es ist richtig, wirklich bekloppt. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, aber es ist super cheesy, der Song, der mit, was ist da, welcher Song fällt dir ein?
Don't stop believing.
Das ist geil, der ist, oder? Noch besser. Den nehmen wir.
Ich hätte
gesagt, heal the world.
Ja, ist auch nicht
Don't
schlecht.
Stop believing, von wem ist denn der?
Was war denn das, Journey? So Julius, wir müssen jetzt dann beide noch anstoßen. Wir haben jetzt leider nur ein Wasserglas da, aber es macht immerhin Pling.
Ja.
Wasser.
Wie vernünftig.
Ja, hier wird keine Kosten und Mühen gescheut beim Goodcast. Ja? Muss man ja mal dazu sagen. Julius, mach weiterhin so gute Arbeit.
Dankeschön. Ja? Danke für das Gespräch.
Hey, danke dir für das Gespräch. Danke für die Einladung. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going in. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Living just to find emotion. High.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.